SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Tage der Entscheidung in Frankreich. Wer gibt nach? Die Streikenden oder Präsident Macron? Die Live-Schalte nach Paris und unser Tagesgespräch zur französischen Streikkultur. Um 1. Nach dem Depakin-Skandal. Die schweizerische Heilmittelbehörde Swissmedic sagt:
Ja, das darf nun mal nicht passieren.
Und sie zieht erste Konsequenzen.
Wir werden schon ab diesem Jahr schauen, dass wir die Patientinnen viel stärker in diesen Prozess involvieren können.
Das Interview bei uns. Dann eine neue Idee zur Reform der zweiten Säule. Rententeilung à la AHV. Die Idee dahinter, mehr Geschlechtergerechtigkeit und mehr Rente. Und wir werden wieder, was wir waren.
On pouvait redevenir ce qu'on était. On pouvait redevenir des sénateurs.
Wir werden wieder Zeichner, wie der französische Karikaturist Riss mit den Folgen des Attentats auf Charlie Hebdo zu leben hat. Seit 5 Jahren schon. Rendezvous am Mittag mit Simon Loy. Guten Tag. 4 Wochen schon wird in Frankreich gestreikt gegen die Rentenreform. Und es ist kein Ende in Sicht. Die Bahn SNCF zum Beispiel beklagt wegen des Streiks bereits Ausfälle in der Höhe von 600 Millionen Euro. Rudolf Balmer in Paris, über die Festtage gab es ja so etwas wie eine Streikpause in Frankreich. Die ist jetzt aber wieder vorbei. Lokführer, Zugpersonal, Fluglotsen, Metrofahrerinnen, Lehrer und das Personal der öffentlichen Spitäler, die machen teilweise wieder weiter. Wie groß ist die Beteiligung am Streik heute noch?
Auch wenn die Regierung bestimmt gehofft hat, dass mit der Zeit alle diese Sektoren streikmüde werden, ist man heute von einer Normalisierung noch sehr weit entfernt. Es fahren zwar ein paar Züge mehr bei der Bahngesellschaft SNCF, aber dennoch ist das Chaos im öffentlichen Verkehr allgegenwärtig. Es genügt, wenn man eine Metro in Paris sucht, meistens sind die Eingänge geschlossen und jetzt kommt hinzu, dass auch noch Freierwerbende wie Ärzte, Anwälte, Physiotherapeuten etc. andere Berufe sich der Protestbewegung anschließen. Das heißt, die Rechnung der Regierung ist bisher nicht aufgegangen und der Streik hat mit 34 Tagen bereits einen neuen Rekord aufgestellt.
Und dürfte die Nerven der Leute doch ziemlich strapazieren? Wie groß ist der Rückhalt denn noch in der Bevölkerung?
Wie immer in Frankreich erstaunlich groß. Anfänglich war die Unterstützung, die belief sich auf mehr als 60% laut Umfragen. Und auch jetzt ist die Unterstützung mit 44% noch überraschend hoch, wenn man an all diese Behinderungen denkt. Gegen den Streik sind aber nur 37%. Und man kann sich vorstellen, dass nach so langer Zeit gerade die Gewerkschaften nicht daran denken, einfach aufzuhören, ohne zumindest konkrete Ergebnisse zu bekommen.
Seit heute Morgen sind ja auch 7 der 8 Erdölraffinerien blockiert in Frankreich. Was hat das für Folgen?
Das bringt die Regierung unter Druck, denn man weiß, dass das zumindest sofort zu Hamsterkäufen führt und das hat dann zumindest mittelfristig auch Versorgungsprobleme zur Folge, obwohl die Staatsführung über Reserven verfügt, die eigentlich für mehrere Wochen genügen. Und das Ganze schafft einfach zusätzlich ein Klima, das die Regierung unter Druck bringt.
Heute will die Regierung die Sozialpartner treffen, um über diese Reform weiterzusprechen. Noch kurz zum Schluss, Rudolf Balmer, was ist zu erwarten von diesen Gesprächen heute?
Die Regierung hofft, einen Kompromiss zu erzielen, sagt aber gleichzeitig, dass sie an ihrer Reform festhält. Man ist also von einer Einigung bestimmt noch weit entfernt. Und die Regierung sagt bereits, unsere Vorlage kommt am 17. Februar vors Parlament. Wie die Gewerkschaften darauf reagieren, wird man am Donnerstag und am Samstag bei neuen Aktionstagen sehen.
Live aus Paris, das war Rudolf Balmer. Warum diese Streiks mehr sind als Streiks gegen die Rentenreform und warum die Französinnen und Franzosen diese ihre Streikkultur haben, ist unser Tagesgespräch dann um eins. Und nun nach Iran. Das Land bleibt im Fokus der Nachrichten. Christoph Studer.
In der Stadt Kerman im Südosten des Landes ist es bei der Beerdigung von General Qasem Soleimani zu einer Massenpanik gekommen. Gemäß dem iranischen Staatsfernsehen sind mindestens 30 Personen gestorben und rund 190 sind verletzt worden. Zur Panik sei es während des Trauerzugs in Soleimanis Heimatstadt gekommen. Dabei seien Zehntausende unterwegs gewesen. Soleimani war in der Nacht auf Freitag in der irakischen Hauptstadt Bagdad bei einem Angriff des US-Militärs getötet worden. Die Vereinten Nationen warnen vor einer weiteren Zuspitzung der humanitären Lage im Nordwesten Syriens. In der Region Idlib seien 300.000 Menschen auf der Flucht. Viele von ihnen müssten trotz winterlicher Temperaturen im Freien oder in notdürftigen Zelten übernachten. Das teilt der stellvertretende UNO-Koordinator für die Syrienhilfe mit. Idlib ist die letzte Region Syriens, die von islamistischen Kämpfern gehalten wird. Die syrische und die russische Luftwaffe haben ihre Angriffe in der Region verstärkt. Dabei seien auch Schulen, Moscheen und andere öffentliche Gebäude bombardiert worden, sagt die UNO. In Österreich ist die neue Regierung von konservativer ÖVP und Grünen vereidigt worden. Präsident Alexander Van der Bellen nahm den Amtseid von Bundeskanzler Sebastian Kurz ab. Die Grünen sind in Österreich erstmals an der Regierung beteiligt. Das neue Kabinett besteht aus 14 Ministerinnen und Ministern. Die meisten davon werden von der ÖVP gestellt. Eine Mehrheit sind Frauen. Nach der Flucht des früheren Automanagers Carlos Ghosn nach Libanon wird seine in Japan hinterlegte Kaution von umgerechnet gut 13 Millionen Franken dem japanischen Staat überschrieben. Das hat ein Gericht in Tokio entschieden. Ghosn war Ende Dezember an Bord eines Privatjets aus Japan nach Libanon gelangt. Die Flucht gelang ihm offenbar versteckt in einer Kiste. Ghosn ist in Japan wegen Untreue und finanziellen Fehlverhaltens beim Renault-Partner Nissan angeklagt. Im Dezember sind in der Schweiz unter anderem Gesichtspflegeprodukte sowie Obst- und Gemüsesäfte günstiger geworden, Hotelübernachtungen und Handyabos wurden hingegen teurer. Über alle Konsumprodukte gerechnet sei das Preisniveau im Vergleich zum November stabil geblieben, meldet das Bundesamt für Statistik. Der Blick aufs gesamte 2019 zeigt, die Jahresteuerung betrug im Mittel 0,4%. Das ist weniger als in den letzten beiden Jahren. Die Grossbank UBS baut ihr Geschäft bei der Vermögensverwaltung um. So würden bis zu 3 Management-Ebenen abgebaut, gab die Bank bekannt. Maximal 500 Stellen fielen weg, vor allem durch natürliche Abgänge. Die Vermögensverwaltung in den Regionen Europa, Afrika und Nahe Osten, die bisher unter einem Dach stattfand, wird neu in 3 Regionen aufgeteilt. Ziel sei mehr Effizienz bei der Vermögensverwaltung der UBS. Das Wetter heute und morgen hat es zum Teil Wolkenfelder, im Westen ist es zeitweise, in den Alpen und im Süden oft sonnig. Heute gibt es in der Ostschweiz und in Nordbünden lokal etwas Regen, oberhalb von 800 bis 1200 Metern Schnee. Die Höchstwerte liegen bei 4 bis 8 Grad, im Tessin um 10 Grad.
Die Schweizer Heilmittelbehörde Swissmedic steht in der Kritik, seit bekannt wurde, dass mindestens 39 Kinder behindert zur Welt kamen, weil die Mütter das Epilepsiemedikament Depakin eingenommen hatten. Der Fall beschäftigt auch die Politik.
Ja, eine solche Situation macht unheimlich betroffen, wenn man sich darauf verlässt, dass ein Medikament heilend wirkt und dann hat er so gravierende Nebenwirkungen für Missbildungen bei Kindern. Das ist sehr gravierend und das belastet auch sehr.
Das sagt Ruth Humbel, die neue Präsidentin der Nationalrätlichen Gesundheitskommission, auf Anfrage von Radio SRF. Ihre Kommission gehe dem Depakin-Skandal nun nach.
Ja, wir werden uns in der Kommission über die Situation informieren lassen, auch darüber, was das BAG oder Swissmedic allenfalls vorhat. Es geht auch darum, natürlich die Verantwortung zu klären. Und da dürfen die Pharmafirma wie auch die verordnenden Ärzte nicht außer Acht gelassen werden.
Es geht also um die Klärung der Verantwortung in diesem Skandal. Inlandredaktor Elmar Plotzer fragte deshalb Christoph Küng, den Leiter Arzneimittelsicherheit bei Swissmedic, hat Swissmedic zu spät gewarnt?
Swissmedic hat schon im Jahr 2006 informiert. Erste Warnungen, also Warnhinweise in der Arzneimittelinformation, die haben wir anfangs 2006 schon drin gehabt. Und dies war nicht irgendwie eine Sonder- oder Eigen-Spezialleistung von Swissmedic, sondern wir haben das parallel zu den europäischen Behörden gemacht. Hier gibt es jeweils eine Abstimmung.
2015, das waren einfach die offizielle Warnung, also noch so wie eine Stufe mehr.
Die Schweiz und auch Europa arbeitet in der Regel so, dass vor allem bei verschreibungspflichtigen Medikamenten das Arztgespräch sehr wichtig ist. Das heißt auch die Aufklärung in diesem Fall der Patientinnen. Und die Warnung, die war ja klar aufgeführt in der Arzneimittelinformation. Wir haben aber dann gesehen, einerseits aufgrund von großen Studien, die erst später, 2009, 2010 publiziert wurden, aber auch aufgrund der Rückmeldungen der einzelnen Meldungen zu unerwünschten Arzneimittelwirkungen, haben wir gesehen, dass diese Warnung, dieser Warnhinweis noch nicht genügt. Und deshalb haben wir, wie auch die europäischen Behörden, laufend verschärft. Also wir haben weitere Maßnahmen getroffen und gehen natürlich davon aus, dass dann die Ärzte diese Warnungen und Warnhinweise auch beachten, wenn sie die Therapie mit den Patientinnen besprechen.
Da würde ich gerade anschließen. Also war das Problem bei der Ärzteschaft oder bei einem Teil der Ärzteschaft? Haperte es da?
Ja, wir haben jetzt schon im Artikel in der Sonntagszeitung gesehen, dass es teilweise Einzelfälle gab, wo die Patientinnen nicht informiert wurden. Wir haben auch weitere solche Rückmeldungen unterdessen erhalten. Ja, das darf nun mal nicht passieren. Wir haben die Aufgabe, die Arzneimittelinformation stets aktualisiert zu haben, vor Risiken zu warnen. Aber wir können natürlich nicht in jede einzelne Praxis hineinschauen, wie dort das Aufklärungsgespräch läuft. Und das ist wirklich die Pflicht der Ärzte, diese Warnungen zu beachten, sich à jour zu halten und die Patientinnen entsprechend zu beraten. Und dann wird der Therapieentscheid gefällt.
Welche Konsequenzen ziehen Sie jetzt aus der ganzen Angelegenheit?
Wir werden schon ab diesem Jahr schauen, dass wir die Patienten oder Patientinnen viel stärker in diesen Prozess involvieren können, um eben zu vermeiden, dass vielleicht einzelne Meldungen oder Warnhinweise versanden dann im Gespräch mit den Patienten. Das heißt, wir werden die Möglichkeit der Patienten zu melden, unerwünschte Arzneimittelwirkungen zu melden, werden wir ausbauen, wir werden das vereinfachen. Wir arbeiten auch mit Patientenorganisationen zusammen. Das ist eine stehende Arbeitsgruppe, die sich mehrmals jährlich trifft. Auch in diesem Rahmen werden wir schauen, dass wir die Patienten stärker involvieren können. Das Anliegen ist einfach zu wichtig.
Die Swissmedic, jetzt mal ganz grundsätzlich gefragt, ist es eigentlich auch die richtige Institution eben für solche Warnungen und für den Schutz der Patientinnen und Patienten? Sind sie unabhängig genug?
Ja, ganz sicher. Die Marktüberwachung ist ein separater Bereich innerhalb von Swissmedic. Sie ist absolut unabhängig und wir sind hier auch, haben ein gleiches Konstrukt, ein gleiches vergleichbares Meldesystem mit den ausländischen Behörden. Das funktioniert sehr gut. Wir sind sehr kritisch. Wir treffen manchmal auch Entscheide, die beispielsweise einer Pharmafirma wehtun. Aber wir sind für die Patientensicherheit da und es kann nicht sein, dass irgendetwas über die Sicherheit der Patienten gestellt wird.
Christoph Küng leitet die Arzneimittelsicherheit bei Swissmedic. Elmar Plotzer hat die Fragen gestellt. 12.44 Uhr. Höhere Renten, mehr Gleichstellung und das ohne zusätzliche Kosten. Hat da jemand bei der zweiten Säule das Ei des Kolumbus gefunden? Dann Swisspass. Passt immer noch nicht allen. Und 109 Sekunden überlebt. Wie der französische Karikaturist Riss 5 Jahre nach dem Attentat bei Charlie Hebdo Normalität findet. Im Zeichnen. Die zweite Säule hat ein Problem. Niedrige Zinsen, demografische Entwicklung, steigende Lebenserwartung. Zweifellos, es besteht Reformbedarf da. In der beruflichen Vorsorge läuft denn zurzeit auch das Vernehmlassungsverfahren, wie eben diese zweite Säule reformiert werden soll. Oliver Washington im Bundeshaus, legen wir mal kurz den Teppich. Was liegt da auf dem Tisch im Moment?
Vier Punkte sind bei der aktuellen Vorlage wichtig. Erstens ist das die Feststellung, das ist der Ausgangspunkt quasi, dass die Pensionskassen zu wenig Geld verdienen, um die Renten zu sichern. Deshalb besteht Konsens, dass der Mindestumwandlungssatz gesenkt werden muss von 6,8% auf 6%. Ein tieferer Mindestumwandlungssatz führt aber zu tieferen Renten. Das will man nicht. Hier kommt nun Punkt 2 ins Spiel. Das Ziel der Vorlage, die Renten sollen gleich hoch bleiben, sie sollen nicht sinken. Und das ist Punkt 3, drittens aber nur möglich, wenn der tiefere Mindestumwandlungssatz kompensiert wird durch einen neuen Rentenzuschlag. Das ist die wichtigste Neuerung quasi. Und dieser neue Rentenzuschlag muss aber natürlich finanziert werden. Hier kommt nun Punkt 4 ins Spiel über einen Lohnabzug. Das betrifft dann also uns alle. Das führt dann zu Zusatzkosten für uns alle. Das also sind die vier wichtigsten Punkte. Es gibt noch weitere, aber das sind die vier wichtigsten Punkte.
Also danke mal fürs Erste, für diese Auslegeordnung, für diese vier Punkte, Oliver Washington. Jetzt machen zwei Pensionskassenexperten einen anderen Vorschlag, der, und das ist das Interessante an der ganzen Geschichte, nicht mehr kosten würde. Rentensplitting à la AHV ist die Idee. Und Charlotte Schackmar stellt sie uns vor.
Neu ist die Idee des Splittings in der zweiten Säule nicht. Heute schon werden die Pensionskassenguthaben zusammengezählt und geteilt, wenn eine Ehe geschieden wird. Was heute nur bei Scheidungen gilt, soll zum Normalfall werden. Zwei Pensionskassenexperten haben heute einen entsprechenden Vorschlag vorgestellt. Mit dem Splitting würden Ehepartner auch in der zweiten Säule gleichgestellt, sagt Pensionskassenexperte Fabian Tommen. Denn heute sei es so, dass Ehefrauen im Schnitt deutlich tiefere Pensionskassenrenten hätten als ihre Ehegatten.
Bei der Analyse der aktuellsten Neurentenstatistik haben wir festgestellt, dass die mittleren Renten der Männer im BVG mit 2300 Franken im Monat fast doppelt so hoch sind wie die Renten der Frauen mit 1220 Franken pro Monat.
In der AHV hingegen liegen die Durchschnittsrenten von Ehepartnern nur wenig auseinander. Einer der Gründe dafür ist das Splitting, das in der AHV seit je gemacht wird. Mit dem Splitting würde die unentgeltliche Familienarbeit bei Rentenantritt kompensiert, sagt Tommen.
Wenn also das zwischen der Heirat und der Pensionierung gesparte BVG-Guthaben neu geteilt würde, führte dies zu einem Ausgleich und damit einer größeren wirtschaftlichen Unabhängigkeit desjenigen Ehegatten, der weniger arbeiten konnte, zum Beispiel eben wegen der Kinderbetreuung.
Das Splitting würde auch ermöglichen, die hinterlassenen Renten bei Pensionierten zu streichen, sagt Tommen. Denn diese wären nicht mehr nötig, da dank des Splittings beide Ehepartner beim Eintritt ins Rentenalter eine genügend hohe Pensionskassenrente hätten. Dazu kommt noch, dass die Streichung der Witwer- und Witwenrenten bei Pensionierten bewirkt, dass alle Renten gegenüber heute um 13% erhöht werden könnten. Das wäre deshalb so, weil Pensionskassen kein Kapital mehr für hinterlassenen Renten bei Pensionierten zur Seite legen müssten. Der viel zitierte Umwandlungssatz, der bekanntlich die Rentenhöhe bestimmt, müsste damit nicht von 6,8 auf 6% gesenkt werden, wie das der Bundesrat vorschlägt, rechnet Tommen vor. Vergleicht man die Rentenauszahlungen des Splittings mit dem Status quo, stehen jene Ehepaare auf der Verliererseite, bei denen der eine sehr viel länger lebt als der andere. Der Systemwechsel auf das Splitting generiere aber deutlich mehr Gewinner als Verlierer, sagt Tommen. Zu den Gewinnerinnen gehörten insbesondere auch die Ledigen.
Da sie keine Leistung mehr finanzieren müssen, auf die sowieso niemand Anspruch hätte in ihrem Fall, und das betrifft immerhin jede vierte Person in der Schweiz.
Die Gleichstellung von Ledigen und Verheirateten ist einer der Gründe, wieso auch Vorsorgeexperte Jérôme Cossondet von Avenir Suisse den Vorschlag interessant findet.
Ist es sinnvoll oder wünschenswert, dass die Ledigen auch Witwenleistungen mitfinanzieren? Das ist heute der Fall, aber das darf man und sollte man hinterfragen.
Das Splitting-Modell sei aber auch interessant, weil es im Gegensatz zu allen anderen Reformvorschlägen keine Mehrkosten generiere und weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmerinnen zusätzlich belaste, sondern
dieses Modell sieht eine Lösung vor, die einfach für verheiratete Personen eine Leistungskürzung vorsieht.
Sagt Gossonde. Als Beispiel: Ist nur ein Ehepartner erwerbstätig und stirbt kurz nach der Pensionierung, wäre der überlebende Ehegatte mit der hinterlassenen Rente des heutigen Systems besser gestellt als mit der halben Rente aus dem Splitting-Modell. Bei Allianz F, dem Dachverband der Frauenorganisationen, rennt die Splitting-Idee offene Türen ein. Man setze sich schon lange dafür ein, sagt die Co-Präsidentin der Allianz F, Katrin Bertschi. Weil viele seien sich nicht bewusst, dass
die berufliche Vorsorge ist eben privat. Das gehört nicht beiden zu gleichen Teilen, wenn sie verheiratet sind. Und wir finden, das sollte sich ändern, dass eben diese Altersguthaben beiden zu gleichen Teilen gehören. Und das kann man erreichen mit einem Splitting-Modell.
Die Pensionskassenvermögen zu teilen reiche als Reform aber nicht aus, sagt die grünliberale Nationalrätin. Sondern man müsse endlich auch tiefe Löhne in der Pensionskasse besser versichern, als dies heute der Fall sei. Die Besserstellung von kleinen Einkommen sieht die bundesrätliche Reform bereits vor, die zurzeit in Vernehmlassung ist.
Damit zurück zu Ihnen, Oliver Washington im Bundeshaus. Die Idee nach diesem Splitting, die tönt ja irgendwie plausibel. Hat denn diese Rententeilung aller AV auch politisch eine Chance?
Also der Vorschlag spielte bisher politisch keine Rolle und so wie es aussieht, dürfte er es auch schwer haben, bei der jetzigen Reform noch mit berücksichtigt zu werden. Die Gewerkschaften lassen nämlich ausrichten, dass sie nicht bereit seien, ihren ausgehandelten Kompromiss aufzuschnüren. Zur Erinnerung, auf dem Tisch liegt ein Kompromiss, den die Sozialpartner ausgehandelt haben, also der Arbeitgeberverband und die Gewerkschaftsdachverbände. Der Bundesrat hat diesen Kompromiss dann übernommen und vor Weihnachten in die Vernehmlassung geschickt. Aber, und auch das hört man aus Gewerkschaftskreisen, diese Splitting-Idee könne für künftige Reformen durchaus eine interessante Option sein, wobei die konkreten Auswirkungen dann schon noch klar berechnet werden müssten.
Eben, Sie haben es gesagt, bei der aktuellen Vernehmlassung, da haben sich die Sozialpartner gefunden, da herrscht Minne. Bleibt das so? Oder ist dieser Kompromiss nicht doch auch ein bisschen fragil?
Es sieht so aus, dass auch dieser Kompromiss fragil ist. Es sind nicht alle Sozialpartner mit dabei. Der Gewerbeverband etwa trägt den vorliegenden Kompromiss nicht mit. Und vor diesem Hintergrund äußerte sich der CVP-Präsident Gerhard Pfister kritisch. Bei seinem gestrigen Neujahrsempfang meinte er, die Chancen im Parlament seien nicht sehr gut, worauf er vor allem die SVP aufforderte, Hand zu bieten für pragmatische Schritte. Ansonsten sei die CVP gezwungen, mit den Linken zusammenzuarbeiten. Pfister spielt also mit der Idee einer rein bürgerlichen Lösung im Unterschied eben zum Kompromiss zwischen den Sozialpartnern. Das Problem ist einfach, wenn bei solchen Vorlagen nicht beide Lager mit dabei sind, droht ein Absturz an der Urne. Aber diese Äußerung von Pfister zeigt, politisch gegessen ist dieser Kompromiss zwischen den Sozialpartnern noch lange nicht.
Einschätzungen aus dem Bundeshaus im Rendezvous von Oliver Washington. Ja, als Passepartout, als Schlüssel für die ganze Mobilität, ja gar als Revolution im öffentlichen Verkehr, wurde ihr angekündigt seinerzeit, der Swiss Pass. Egal, ob man mit Bahn, Bus oder Schiff reist, ein Mietauto nimmt oder einen Skipass löst, das alles soll mit der gleichen roten Plastikkarte möglich sein. Der Start verlief dann allerdings etwas weniger revolutionär. Es hagelte Kritik von allen Seiten. Zu wenig transparent, zu wenig sicher sei der Swiss Pass, hieß es. Heute, 4,5 Jahre nach der Einführung, zieht die ÖV-Branche eine positive Bilanz. Die Kritik am Swiss Pass gibt es aber immer noch. Und die Branche, die organisiert sich neu. Ivan Santoro.
Seit diesem Jahr heißt die neue Branchenorganisation des öffentlichen Verkehrs Allianz Swiss Pass. Darin haben sich 250 Schweizer Transportunternehmen wie SBB BLS und Tarifverbünde wie beispielsweise der Zürcher ZVV zusammengeschlossen. Sie wollen den Swiss Pass behalten und weiterentwickeln. Geschäftsführer Helmut Eichhorn sagt dann auch:
Der Swiss Pass ist definitiv etabliert.
Bei den ÖV-Benutzerinnen und Benutzern tönt es etwas anders. Auch nach über 4 Jahren nach Einführung des Swisspasses gehen die Meinungen über dessen Beliebtheit auseinander, wie eine Umfrage am Hauptbahnhof Zürich zeigt.
Macht eigentlich keinen grossen Unterschied. Vorher hatte ich das GAK, jetzt habe ich einfach alles auf dem Swisspass.
Aha, ja, ja. Da geht jetzt die Fiktor, da kann man nur noch schön anheben und ja, ja. Mal.
Man kann halt mal nicht alles erkennen. Man muss da jedes Mal an so einen Automaten gehen und das ist also nicht unbedingt das Pralle. Früher stand das auf der Karte drauf, wie lange das gültig ist und jetzt muss man da ewig suchen.
Ich finde es jetzt praktisch, ich finde es jetzt eigentlich eine tolle Sache. Unsere Gesellschaft tut sich weiterentwickeln.
Nein, gar nicht.
Also ich fand es eigentlich praktisch. Da hat man gesehen, es ist ein Halbtags-Abo, es ist ein General-Abo, es ist für Date. Und jetzt dieses Multimäßige finde ich unpraktisch.
Aber gerade diese Digitalisierung soll weitergehen. So ist seit Anfang Jahr das automatische Ticketing definitiv eingeführt. Wer über ein Smartphone und die dazugehörige App verfügt, kann überall in Bahn, Bus und Tram einsteigen und irgendwo wieder aussteigen und zahlt immer den bestmöglichen Tarif. Und das sei erst der Anfang, sagt Geschäftsführer Eichhorn.
Wir möchten schneller werden, wir möchten auch Kundenbedürfnisse genauer integrieren können in unsere Überlegungen und das ist Sinn und Zweck der Allianz Swisspass.
Schneller werden beim Weiterentwickeln des Swisspasses sei dringend nötig, sagt dann auch Sarah Stalder, Geschäftsleiterin der Stiftung für Konsumentenschutz.
Als Fahrgast hat man ja keine andere Wahl. Man muss diese Karte nutzen, obschon sie noch sehr viele Kinderkrankheiten hat. Also da wurde immer noch nicht alles ausgemerzt. Eigentlich, zusammengefasst, immer noch ein großes Experiment.
Denn nach wie vor gelte der Slogan «Eine Reise, ein Ticket» noch nicht immer, sagt auch Karin Blättler, Präsidentin des Fahrgastverbandes ProBahn.
Zum Beispiel die Velo-Reservation kann ich nicht über den Swisspass lösen. Dann zum Beispiel fehlt doch die Kindermitfahrtkarte, finde ich wesentlich.
Am meisten ärgert sich Blättler aber über den Tarifdschungel beim öffentlichen Verkehr. Blättler wünscht sich deshalb weniger Sparbillette für Schnäppchenjäger und anderweitige Aktionen der ÖV-Betreiber, dafür einen günstigen, schweizweit gültigen Tarif, den jeder und jede einfach nachvollziehen könne. Dem Problem ist man sich bei Allianz Swisspass bewusst. Man werde daran arbeiten, dass die Transparenz besser werde. Das sei aber schwierig beim guteidgenössischen Föderalismus. Die 17 Tarifverbünde seien nämlich autonom, wie sie in ihrem Gebiet die Billettpreise gestalten würde, sagt Allianz Swisspass-Geschäftsführer Eichhorn.
Paris vor genau 5 Jahren.
La France est aujourd'hui devant un choc. Un choc qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat.
Frankreichs damaliger Präsident Hollande steht unter Schock, so wie ganz Frankreich. Islamistische Terroristen haben die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo gestürmt und einen großen Teil der Redaktion ermordet. Überlebt hat am 7. Januar 2015 Chefredaktor Riss. Daniel Voll hat ihn getroffen.
Riss ist mehr für bissige Karikaturen bekannt als für eloquente Reden. Doch beruflich geht es heute gut, sagt er knapp. Es gibt viel zu tun.
Professionnellement ça va, il y a beaucoup de travail, voilà, il y a beaucoup de projets. Après personnellement je suis un peu comme tous les gens qui ont vécu des attentats en fait. C'est-à-dire que voilà, on peut pas se débarrasser de ça.
Und privat geht es ihm wie anderen Opfern von Anschlägen auch. Er habe gelernt, mit den Folgen des Attentates zu leben und sich im Alltag zurechtzufinden. Dies war nicht einfach. Riss hat darüber auch ein Buch geschrieben. Eine Minute 49 Sekunden heißt es. Eine Minute und 49 Sekunden dauerte der Anschlag. Im Buch nimmt er nicht viel Raum ein. Riss sieht die Augen der maskierten Attentäter, lässt sich reflexartig unter den Tisch fallen. Dort zählt er jede Sekunde einzeln. Sekunde 1, sie treten ein. Sekunde 2, ich lebe noch. Sekunde 3, ich lebe noch. Riss zählt durch bis Sekunde 109. Sie verlassen den Raum. Ich lebe noch. Ich bin nicht tot. Das Wort Anschlag lehnt Riss in diesem Zusammenhang ab. Seine Stimme wird emotionaler. Dies war kein blinder Anschlag, sagt er. Es war eine Hinrichtung.
C'est plus qu'un attentat. C'est pas un attentat aveugle. Voilà. C'est une exécution ciblée pour faire taire des gens.
Da wurden bewusst Leute getötet, um ihre Stimmen zum Verstummen zu bringen. Riss hat überlebt. Sein Buch ist Trauerarbeit für die toten Freunde aus der Redaktion von Charlie Hebdo. Mit ihnen hatte er jahrelang zusammengearbeitet. Ein persönlicher Verlust, aber auch für die französische Satire-Szene, die am 7. Januar 2015 eine Reihe ihrer prominentesten Vertreter verloren hat.
On a vu disparaître des figures historiques et des figures d'autorité dans le journal. Et c'est vrai que le journal il a non seulement été décimé, mais il a été aussi déséquilibré et déstructuré.
Ich bin Charlie. Die Solidaritätswelle war unmittelbar nach dem Anschlag überwältigend. Die verkaufte Auflage der ersten Ausgaben nach dem Mordanschlag erreichten mehrere Millionen. Seither fiel sie wieder auf rund 60.000 verkaufte Exemplare zurück, wie vor dem Anschlag. Dies habe auch mit internen Problemen zu tun, gibt Chefredaktor Riss zu. Der Aufbau der neuen Redaktion war schwierig. Wie soll man Satire machen, wenn dies praktisch niemand mehr kann?
Comment on refait de la satire quand il y a quasiment plus personne qui sait faire de la satire? Parce qu'après vous avez des collaborateurs dans le journal au lendemain du 7 janvier, mais c'est des pigistes ou des gens qui viennent.
Doch nach 5 Jahren seien die größten Probleme überwunden. Charlie Hebdo könne überleben, sagt Chefredaktor und Mehrheitsaktionär Riss. Auch wenn die Zeitschrift im Moment noch in den roten Zahlen sei.
On a encore un peu de dette parce que le journal coûte plus cher à faire qu'avant. Parce que bon, il y a les problèmes de sécurité, ça coûte très cher et puis c'est une autre économie qu'avant.
Die Produktion sei teurer geworden, auch durch die Sicherheitsmaßnahmen, mit der die Redaktion geschützt werde. Das Interview mit Riss findet nicht auf der Redaktion statt, sondern in einer Medienagentur. Im Vorraum sitzt der Leibwächter, der den Karikaturisten auf Schritt und Tritt begleitet, sobald er seine Wohnung verlässt. Seit dem Anschlag hat sich auch das private Leben sehr verändert. Etwas so Gewöhnliches wie mit der Metro fahren könne er heute nicht mehr, sagt Riss.
Mais c'est vrai que c'est étrange de se dire que quelque chose aussi banal que prendre le métro devient exceptionnel. D'un seul coup, le métro devient un endroit extraordinaire.
Dabei suche er und die Equipe von Charlie Hebdo eigentlich die Normalität von früher. Sie wollten machen, was sie am besten könnten.
On pouvait redevenir ce qu'on était. On pouvait redevenir dessinateur. Et tout doucement, dans le journal, les gens retrouvaient leur place. Et c'était, à mon avis, la meilleure thérapie. Surtout dans un hebdo où le rythme est très rapide. Il faut tout refaire toutes les semaines. Donc toutes les semaines, les gens avaient la possibilité de montrer ce qu'ils étaient capables de faire.
Karikaturen zeichnen im Wochenrhythmus, die sei anstrengend, aber die beste Therapie. Eine gefährliche Therapie, nicht nur für die Redaktion von Charlie Hebdo. Auch andere Karikaturisten französischer Medien bewegen sich heute in der Öffentlichkeit nur noch mit Begleitschutz, weil sie als besonders gefährdet gelten.
Daniel Voll aus Paris. 13 Uhr vorbei, 1, 2, 3, 4 Wochen schon da und die Streiks in Frankreich. Und jetzt kommt die entscheidende Phase. Unser Tagesgespräch gleich im 1. und 4. nach den Schlagzeilen. Christoph Studer.
Im Iran sind bei der Beisetzung des getöteten Generals Qasem Soleimani mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Grund dafür ist eine Massenpanik. Sie brach aus, als der Trauerzug durch die Straßen Kermans zog. Österreich hat sie nun definitiv, die gemeinsame Regierung aus konservativer ÖVP und Grünen. Präsident Alexander Van der Bellen hat dem neuen Kanzler Sebastian Kurz den Amtseid abgenommen. Die neue österreichische Regierung besteht mehrheitlich aus Frauen. Am 9. Februar stimmt die Schweiz unter anderem über eine Volksinitiative ab, die sich die Förderung von günstigem Wohnraum zum Ziel setzt. Die Initiative werde die Spekulation eindämmen, sagen die Befürworter. Sie haben am Vormittag ihre Kampagne lanciert.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.